Vielen Dank für den Lobpreis, vielen Dank für eure Eindrücke. Ich liebe es ganz arg, wenn das Herz von Haus des Herrn sichtbar wird und von jedem Einzelnen von euch. Danke Damaris und Anne und Conny. Das ist echt toll. Und Lobpreisteam, das ist immer sehr, sehr berührend, sehr ermutigend. Wir sind eine Gruppe von Menschen, heute weniger als normalerweise, weil so viele Urlaub machen. Sei ihnen gegönnt. Wir wollen alle Jesus nachfolgen und Jesus ist auf dem Weg mit uns. Und das ist einfach sehr ermutigend, da Anteil dran zu bekommen, wo ihr euch gerade befindet und was Jesus in eurem Leben tut. Es gibt eine Frage, wenn ich mit jemandem ins Gespräch kommen möchte und ich wünsche mir, dass das Gespräch ein bisschen tiefer geht als, hey, was macht dein Job und was machst du so, dann frage ich Leute ganz gerne, was bringt Jesus dir gerade bei. Der ein oder andere hat diese Frage von mir schon gestellt bekommen. Und meistens ist es erstmal gar nicht so einfach zu beantworten. Die meisten sagen dann erstmal so, oh, gute Frage, und müssen erstmal nachdenken. Und auch ich muss da erstmal drüber nachdenken. Aber es ist oft der Einstieg in gute Gespräche. Denn manchmal sehen wir das mehr und manchmal sehen wir das weniger. Aber Jesus ist konstant in unserem Leben am Arbeiten. Und er ist auf dem Weg mit uns. Okay? Und er sagt über diesen Weg in seinem Wort, dass es ein Weg ist, der heller und heller wird bis zum hellen Morgenlicht. Und er sagt über diesen Weg, dass der geprägt sein wird davon, dass wir verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch seinen Geist in sein Bild, ihm immer ähnlicher. Und er sagt über diesen Weg, auf dem er mit dir ist, dass, wo du ihm vertraust, dass du von Kraft zu Kraft gehen wirst. Okay, Jesus sagt über den Weg, auf dem er sich mit dir befindet, wenn du an ihm bleibst und an ihm bist, dass dein Weg immer heller und heller werden wird, du selbst immer herrlicher und herrlicher und dein Weg immer kraftvoller und kraftvoller. Das ist seine Verheißung, das ist aus seinem Wort, ne? Das ist der Prozess, den er beschreibt. Und auf diesem Weg gibt es verschiedene Meilensteine, verschiedene Offenbarungen, Dinge, die Jesus uns zeigt, uns beibringt, die den Rest unseres Weges prägen. Und ich habe, und das habt ihr ganz bestimmt auch, einige Beispiele in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, das war eine regelrechte Erweckung in meinem Leben, zum Beispiel als ich verstanden habe, dass Jesus mich gerechtfertigt hat. Das war ein ganz großes Ding für mich. Und das habe ich gar nicht mit meiner Bekehrung verstanden, das habe ich einige Jahre später verstanden, was das bedeutet und was das für ein Ausmaß mit sich bringt. Andere haben solche Meilensteine zum Beispiel, als sie verstanden haben, dass Jesus der Versorger ist, auf eine ganz praktische Art und Weise und so weiter. Es gibt da sehr viel, was Jesus uns im Laufe unseres Lebens und auf diesem Weg einfach beibringt. Und ich möchte mit euch eine Geschichte angucken, in der mir Jesus sehr lieb geworden ist in den letzten Wochen, weil er einfach auf so seine unvergleichliche Art und Weise in dieser Geschichte seinen Weg mit, in dem Fall Petrus, geht und da so viel sichtbar wird von dem Herz Jesu und von dem, einfach wie er Menschen lehrt und wie er Menschen an solche Meilensteine heranführt in ihrem Weg mit ihm. Und wir wollen zusammen lesen Johannes 21, das könnt ihr gerne mal mit mir aufschlagen. Und wir gucken uns verschiedene Lektionen an, die Petrus hier gelehrt bekommt. Und ich nehme schon vorweg eine Grundessenz aller Lektionen. Und ich glaube, dass eine Grundessenz aller Lektionen, die Jesus uns sowieso lehrt, ist, mehr von ihm und weniger von uns. Ist, dass er uns reduziert auf sich selbst und gleichzeitig maximiert auf alles, was er tun kann. Okay? Das lasse ich mal so im Raum stehen, erkläre ich später noch genauer. Johannes 21. Wir befinden uns nach der Kreuzigung von Jesus und er erscheint seinen Jüngern als auferstandener Jesus. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Und sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus. Der Jünger, den Jesus liebte, ist übrigens Johannes, der dieses Evangelium schreibt. Das finde ich ganz toll, dass er sich selber immer so nennt. Da sagt jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und er warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Und Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Fisch voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Das ist der Lieblingsvers meines Mannes. Hat er zumindest am Donnerstag in der Hausgruppe gesagt. Keiner aber von den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist aber schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Okay, Jesus begegnet auferstanden seinen Jüngern. Und wir treffen hier Petrus an. Ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, eigentlich an seinem allertiefsten Punkt. Denn wir alle wissen, was vorher passiert war. Petrus hatte seinen besten Freund Jesus im Stich gelassen. Er hatte den er für den Messias hielt und von dem er wusste, dass er der Messias, der Retter der Welt ist, den hatte er verleugnet. Er hatte dreimal geleugnet, Jesus zu kennen. Und er hatte etwas getan damit, was er von sich selber nie gedacht hatte. Petrus war der Typ, der hat zu Jesus gesagt: Jesus, und wenn ich für dich sterbe, ich gehe mit dir in den Tod. Petrus war die absolute Leidenschaftsbombe, ja, und war bereit, alles für Jesus zu lassen. Und dann kam dieser Augenblick, und der wird beschrieben, und ich habe das nochmal gelesen in Lukas 22, und mir kamen fast die Tränen, weil ich mir das so gut vorstellen kann, diese Situation. Petrus ist da und Jesus war gefangen genommen worden. Und Petrus wird dreimal gefragt in einem Zeitraum von mehreren Stunden: Du bist doch auch mit diesem Jesus gewesen. Und dreimal sagt Petrus: Nein, ich kenne ihn nicht mal. Und dann kommt ein Moment, da steht: Und Jesus drehte sich um und blickte Petrus in die Augen. Und dann erinnerte sich Petrus dran, was Jesus gesagt hatte. Und Jesus hatte zu ihm gesagt: Weißt du, noch bevor der Hahn heute kräht, wirst du dreimal leugnen, mich gekannt zu haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das Herz von Petrus in diesem Augenblick in ungefähr 100.000 Stücke zerbrochen ist und auf den Boden geknallt. Und dann sagt die Bibel: Und er rannte hinaus und er weinte bitterlich. Das ist die Situation, in der Petrus sich hier befindet. Jesus hatte es vorhergesagt. Er hatte vorhergesagt: Der Satan hat begehrt, dich zu sichten wie den Weizen. Mit anderen Worten, der Satan hat begehrt, er hat um Erlaubnis gebeten, dich prüfen zu dürfen. Und wie geht's weiter? Jesus sagt: Aber ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst, dass du den Glauben bewahrst, und wenn du zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Jesus hat es angekündigt und es war so gekommen. Und Petrus sehen wir hier an diesem tiefsten Punkt seines Weges. Er hat versagt in der Form, wie er nie dachte, dass er versagen würde. Er war, nehme ich an, total am Zweifeln über sich selbst, über sein eigenes Herz, über seine Hingabe an Jesus. Das ist so ungefähr der zerschmetterndste Punkt, an den ein Christ kommen kann. Und ich will das nicht überinterpretieren, aber ich würde es schon so verstehen. Petrus sagt hier zu den anderen Jüngern: Hey, lasst uns fischen gehen. Dass Petrus sich hier ein Stück weit in sein altes Leben zurückbewegt. Denn er war Fischer gewesen. Jesus hatte ihn da rausgerufen. Er hat gesagt: Ich möchte, dass du von nun an Menschenfischer bist. Und Petrus war mit Jesus umhergezogen. Und hier sagt er jetzt zu den anderen Jüngern: Hey, kommt, lasst uns fischen gehen. Ich glaube, Petrus hält sich nicht mehr länger für geeignet, im Reich Gottes irgendeine Rolle zu spielen, irgendeinen Platz einzunehmen. Er sagt: Ich habe total versagt. Lasst uns einfach zu dem zurückkehren, was wir können. Wir fischen. Fertig. Wir fischen einfach. einen Haken bei der Sache, denn sie fischen die ganze Nacht und sie fangen keinen einzigen Fisch. Bis Jesus kommt und dieses Fischwunder tut, das wir gerade gelesen haben. Jesus ruft vom Ufer aus und sagt, hey Kinder, habt ihr was zu essen? Und die Jünger erkennen ihn noch gar nicht. Und die Kinder, die Jünger sagen, nein, ganz frustriert bestimmt, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber nein, wir haben keinen Fisch. Und dann sagt Jesus, hey, werft das Netz auf der anderen Seite aus. Rechts vom Boot ist die Devise, okay? Und sie machen das und die Netze sind rappelvoll und zerreißen fast. Und wenn wir ein bisschen die Evangelien kennen, dann fällt uns auf, das ist nicht das erste Mal, dass Jesus genau dieses Wunder tut. Er hat genau dieses Wunder schon einmal getan und das war wann? Das war bei der ersten Begegnung zwischen Jesus und Petrus, wie uns in Lukas 5 berichtet wird. Damals war auch Petrus fischen gewesen und er hatte auch die ganze Nacht keinen Fisch gefangen. Und dann kam Jesus und die Volksmenge drängte sich um Jesus und Jesus nutzte das Boot von Petrus, um ein bisschen auf den See hinauszufahren und von dort aus zu predigen. Und danach sagte Jesus zu Petrus, du hast die ganze Nacht nichts gefangen, hey, fahr auf den See hinaus. Wenn du jetzt deine Netze rauslässt, dann wirst du fangen. Und Petrus hat es gemacht und die Netze sind zerrissen, weil sie so voll waren. Und die Reaktion von Petrus bei dieser ersten Begegnung mit Jesus war, er fiel vor Jesus auf die Knie und er sagte, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und ich finde das so schön und es zeigt so viel von diesem sanften Herz, das Jesus hat, wie er hier einen Rahmen spannt für Petrus ganz persönlich und sagt, dieses Wunder habe ich getan, als ich dir zum ersten Mal begegnet bin und ich mache einen Neuanfang mit dir. Das hat Petrus bestimmt ganz deutlich verstanden. Dieses Wunder hat für ihn mehr Bedeutung gehabt als das, was da passiert ist. Er hat gesagt, ich bin ein Gott des Neuanfangs. Das ist das, was Jesus dem Petrus da übermittelt. Ich bin ein Gott der Neuanfänge. Ich habe dich damals berufen. Und das, was dir passiert ist in den letzten Tagen, dass du mich verleugnet hast, das macht meine Berufung nicht rückgängig. Das schmälert meine Liebe zu dir nicht. Das schmälert auch nicht, dass ich dir über dir ausgesprochen habe. Du bist Petrus, der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen möchte. Meine Gnade ist größer und sie ist jeden Morgen neu. Meine Gnade ist jeden Morgen neu und jeden Morgen genug. Und sie war an dem Tag, an dem du mich verleugnet hast, genug für alles, was passiert ist. Ist schon mal aufgefallen, dass da steht, meine Gnade ist jeden Morgen neu. Es ist nicht jeden Abend, es ist nicht so, dass wir abends zu Jesus kommen und die Gnade reicht aus, um unseren Tag irgendwie wieder so ein bisschen zu glätten, sondern im Vorfeld, morgens, genauso wie Jesus auch im Vorfeld schon angekündigt hatte, das wird dir passieren, du wirst mich verleugnen, aber ich habe für dich gebetet, meine Gnade ist bereits vollständig so da, dass ich für dich gebetet habe, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du dich nicht beirren lässt von dem, was du selbst tun wirst. Sondern meine Gnade ist so groß, schon am Morgen da, neu da für dich, dass du aus dieser Situation und aus deiner blödesten Sünde so gestärkt rausgehen wirst, dass du deine Brüder stärken können wirst. Wisst ihr, was ich sagen möchte? Das ist Gnade. Wir brauchen eine größere Offenbarung der Gnade Gottes. Denn die Gnade Gottes ist nicht einfach nur das, dass er ein Auge zudrücken würde über unsere Sünde. Sondern die Gnade Gottes ist jeden Morgen neu und ist in einer solchen Portion für uns da, dass wir in ihr laufen können. Römer sagt, wir stehen in der Gnade. Psalm 23 sagt, Gnade und Barmherzigkeit folgen uns unser Leben lang. Das bedeutet, dass da, wo du läufst, wenn du mal nach hinten guckst, ja, Gnade und Barmherzigkeit direkt hinter dir. Und wenn du mal hinfällst, dann sind sie sofort da und überschwemmen dich. Okay? Und Jesus führt Petrus hier auf so eine sanfte und ich finde so eine wunderschöne Art und Weise, ich liebe es, wie Jesus das macht, in diesen Neuanfang rein. Und er sagt so, dass Petrus es, glaube ich, sehr deutlich verstehen konnte. Ich vergebe dir. Und wenn ich dir vergebe, dann ist deine Sünde so weit von dir entfernt wie Osten vom Westen. Dann ist sie versinkt im Meer und ich denke nicht mehr an sie. Das ist ein wunderschöner Neuanfang, wie wir hier sehen. Und dieser Neuanfang ist für dich und für mich da, weil jeden Morgen Gnade neu ist. Okay? Und Petrus hat es verstanden. Und ich liebe seine Reaktion und das ist die natürliche Reaktion eines Menschen auf Gnade. Denn er schmeißt sich ins Wasser weil er es nicht abwarten kann, dass die dahin gepaddelt sind und es sind nur noch ein paar hundert Meter. Und er schwimmt, um schnellstmöglich bei Jesus zu sein. Und interessant ist, wie sich diese zwei Reaktionen auf die zwei identischen Wunder unterscheiden. Ich habe vorhin gesagt, beim ersten Wunder, was die Reaktion von Petrus? Jesus, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und was ist jetzt die Reaktion? Ich springe ins Wasser, ich will so schnell wie möglich bei dir sein. Gnade ist sehr anziehend. Und Petrus war monatelang mit Jesus unterwegs gewesen und er kannte Jesus und er wusste, er ist voller Wahrheit und Gnade. Und wir empfangen von ihm Gnade um Gnade. Petrus hat in seiner Reaktion keine Unsicherheit mehr, von wegen, ist er wirklich so gnädig, meint er das jetzt so? Keine Reaktion mehr von wegen, hey, geh weg von mir, ich verdiene dich nicht. Sondern ins Wasser springen und sofort hin, weil Jesus voller Gnade ist. Okay? Die Monate mit Jesus haben Petrus verändert, beziehungsweise haben Petrus gezeigt, wie Jesus wirklich drauf ist. Und es ist wahr, er ist voller Gnade. Jesaja hat ihn selber so angekündigt. Jesaja nennt uns Namen, wie Jesus heißen würde. Und er sagt, Wunderrat, also ein wunderbarer Ratgeber wird er sein. Und sein Name ist gnadenvoll. Was für ein Name, so darfst du deinen Gott nennen. Gnadenvoll, voller Gnade, angefüllt mit Gnade. Die für dich da ist, die jeden Morgen für dich neu bereit ist. Also eine wichtige Lektion, die wir alle im Laufe unseres Lebens von Jesus beigebracht bekommen und Petrus hier in dem Fall. Gott ist ein Gott der Neuanfänge und seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und sie reicht aus für dich und für mich. Nochmal rein in den Text, weil Petrus lernt hier noch einiges mehr. Also Jesus steht am Ufer und sagt, Kinder, habt ihr wohl was zu essen? Und ich persönlich werde immer hellhörig oder finde die Stellen immer sehr interessant, wenn Jesus eine Frage stellt. Könntet ihr mal ein Bibelstudium draus machen? Ich gebe euch ja gerne Tipps, was ihr mal studieren könntet. Studiert mal die Fragen, die Jesus Menschen stellt. Denn Jesus stellt nie eine Frage, um eine Information zu bekommen. Hallo? Hat er einfach nicht nötig, ja? Jesus stand da nicht am Ufer und hat sich gewundert, haben sie wohl was gefangen, haben sie nichts gefangen? Sondern Jesus wusste, die haben nicht einen Fisch gefangen. Aber was tut er? Er steht am Rand und sagt, Kinder, habt ihr wohl einen Fisch gefangen? Ja? Und warum macht er das? Er will nicht die Information bekommen, sondern Jesus möchte Menschen dazu bringen, etwas auszusprechen. Etwas zu erkennen und etwas zu bekennen. Und in dem Fall bringt er die Jünger dazu zu sagen, nein, haben wir nicht. Wir haben gedacht, das wäre jetzt vertrautes Terrain, ja, das könnten wir, Fische fangen, easy going, meistens klappt es. Aber nein, wir haben nicht einen Fisch gefangen. Jesus bringt die Jünger an den Punkt, wo sie bekennen müssen, nein, alle unsere Mühe die ganze Nacht lang hat nicht funktioniert. Und dann sagt Jesus, okay, rechte Seite und die Netze sind voll. Und die Jünger kommen an Land und ziehen die Netze an Land und dann, Achtung, das ist mir erst letztens aufgefallen, und was finden sie davor? Nicht nur einfach Jesus, der jetzt auf sein Frühstück wartet, sondern Jesus inklusive Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Das ist irgendwie, als würde Jesus ganz, ganz sanft sagen, wisst ihr was, ich brauche euch nicht. Auf eine nette Art und Weise, ja, nicht so jetzt geht mit euren Fischen, sondern auf eine ganz nette Art und Weise, als würde er sagen, Leute, ich brauche euch nicht. Ich brauche nicht, dass ihr mir das Frühstück besorgt. Ich habe es hier schon bereitet und auch für euch ist schon genug da. Es ist, als würde er sagen, ich brauche euch nicht, aber ich will euch. Ich brauche euch nicht, weil ihr fangt nicht mal einen Fisch, wenn ihr die ganze Nacht eure Netze auswerft. Aber ich will euch. Ich will mit euch gemeinsam auf der rechten Seite das Netz auswerfen und dass ihr das voll einzieht. Ich will mit euch hier frühstücken, aber ich brauche euch nicht. Stresst euch nicht. Es ist, als würde er... Ja, das so ganz sanft irgendwie an die Jünger übermitteln. Und das ist eine wichtige Lektion für deren späteren Auftrag als Apostel. Das Erste, was Jesus hier gesagt hatte, war, hey, da ist ein Neuanfang für dich da, meine Berufung für dich steht fest. Und das Zweite, was er sagt, ist, aber komm bloß nicht auf den Gedanken, dass du jetzt Nacht für Nacht dich abstresst, deine Netze auswirfst und denkst, du musst das jetzt alles selber hinkriegen. Funktioniert nur in Verbindung mit mir. Es funktioniert nur, wenn du erstmal zu mir kommst, mit mir frühstückst. Das ist eigentlich ein guter Lieblingsvers. Wenn du erstmal herkommst und frühstückst und mit mir Gemeinschaft hast und dann auf mein Wort hin deine Netze auswirfst. Okay, zweite Lektion für Petrus. Jesus braucht ihn nicht, aber er will ihn. Er will ihn. Und die dritte Lektion. Die Jünger erkennen Jesus nicht bis zu dem Punkt, wo die Netze voll sind. Und sie erkennen ihn an was? Am Überfluss. Sie erkennen ihn am Überfluss. Sie erkennen ihn daran, dass plötzlich die Netze brechend voll sind. Und das ist was, das haben sie ihre ganze Zeit mit Jesus eigentlich schon gelernt. Es war immer Überfluss da. Jesus hat 5000 Leute mit ein paar Broten und Fischen gespeist und es waren 12 Körbe übrig, für jeden Jünger einer. Jesus hatte immer ein Kennzeichen an sich und das war, es ist alles im Überfluss da. Gnade, Liebe, seine ganze Kraft. Es ist immer genug Können da, genug Heilung da. In seinem Namen ist Überfluss. Psalm 65 sagt, der Bach Gottes ist voller Wasser. Und in seinen Spuren lässt er Überfluss zurück. Oder seine Spuren triefen vor Fett, sagt eine andere Übersetzung. Unser Gott ist ein Gott von Überfluss. Ja? Und das ist das, woran die Jünger ihn hier erkennen. Und noch mehr Lektionen, auf die wir jetzt nicht eingehen werden, aber zum Beispiel die Lektion, dass Petrus sich selber vergeben musste. Die Gnade von Jesus annehmen, das fiel ihm einfacher, als sich selber dann auch zu vergeben. Das kommt dann ab Vers 15, wo Jesus ihn dreimal fragt, Petrus, liebst du mich? Und für jedes Mal, wo Petrus ihn verleugnet hatte, darf Petrus sagen, ja Jesus, ich liebe dich. Und Jesus stellt dieses Herz in Petrus wieder her, das ihn immer ausgemacht hat, zu sagen, Jesus, ich habe den Ehrgeiz, dich mehr zu lieben als alle anderen. Und das ist nichts Schlechtes. Ja? Ich wünschte, wir hätten alle den Ehrgeiz, Jesus mehr zu lieben als der rechts und links von uns. Das ist nichts Schlechtes. Okay, und Jesus stellt es wieder her in Petrus. Und Petrus muss sich selbst vergeben. Und später kommt noch eine Lektion, wo Petrus sagt, was ist mit Johannes? Die Leute sagen, dass er nie sterben wird. Und Jesus in seiner Klarheit sagt zu Petrus, was geht dich dieser an, folge du mir nach? Auch eine wichtige Lektion, ja. Zählt nicht der andere, lass dich ermutigen von dessen Weg mit Jesus, aber finde deinen eigenen, folge du ihm nach. Und so weiter, aber wir wollen uns auf die drei konzentrieren und die Essenz dieser drei Meilensteine oder dieser drei Offenbarungen, die Petrus hier bekommt von Jesus, von wegen, meine Berufung lasse ich mir nicht gereuen, du kannst es nicht rückgängig machen, die Grundlage meiner Berufung für dich bin ich, Jesus, und nicht du, Petrus. Ich habe dich nicht berufen wegen dir, sondern weil ich gnädig bin. Und dabei bleibe ich. Ja? Die zweite Lektion, ich brauche dich nicht, aber ich will dich. Du kannst mir nichts geben, alles kommt von mir, alles ist für mich, alles ist zu mir hin. Die dritte Lektion, ich habe Überfluss. In meinem Namen ist es alles, was du brauchst für deinen Dienst und für dein ganzes Leben. Und die Quintessenz dessen ist, mehr von Gott und weniger von uns. Jesus führt Petrus dahin zu erkennen, es kommt nicht an auf meine Gerechtigkeit, auf meine Frömmigkeit, auf irgendetwas, was ich darbringen kann, sondern es kommt darauf an, dass Jesus meine Gerechtigkeit ist, dass Jesus der ist, der mich heiligt, dass Jesus der ist, der mich berufen hat, nicht aufgrund meiner Werke, sondern aufgrund seiner Gnade. Und genauso für seinen weiteren Weg. Es kommt nicht auf das an, was wir wuppen können in einer Nacht voller Fischen, sondern es kommt darauf an, was er durch uns tun möchte und tun kann. Und jetzt geht mit mir zur Apostelgeschichte 3. Weil da können wir Petrus beobachten, wie Petrus so einige dieser Lektionen gelernt hat und umsetzt. Apostelgeschichte 3, Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach sie uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas geh umher. Mit anderen Worten, Silber und Gold besitze ich nicht, Die ganze Nacht habe ich gefischt, aber ich habe keinen Fisch gefangen. Aber was ich habe, nämlich den Überfluss, der in Jesus ist und zu dem er uns Zugang gegeben hat, das gebe ich dir. Der Überfluss an Heilung, an Menschenliebe, an Gnade, an sich ausstrecken diesem lahmen Menschen hin. Das gebe ich dir, stehe auf. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass es der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen und... Jetzt bin ich verrutscht. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomons Halle genannt wird. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk: Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Petrus hat seine Lektionen gelernt. Was seht ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Was seht ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit auf der rechten Seite des Bootes jetzt endlich unsere Fische gefangen? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und dann, und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Ein demütigeres Statement kann Petrus hier fast nicht abgeben. Und ein abhängigeres Statement von Jesus. Und ein klareres Statement, dass es Jesus ist und nicht er. Und deutlicher kann fast nicht werden, dass Petrus zugelassen hat, dass Jesus ihn reduziert auf Jesus. Und ihr Lieben, das ist der Weg, den Jesus mit dir und mit mir gehen möchte. Jesus will dich reduzieren auf sich. Und reduzieren meine ich in dem Falle nicht in Form von abwerten oder geringer machen, sondern in Form von immer weniger von dir und immer mehr von Jesus. Sondern in der Form von, dass du immer freier wirst von dir selbst und dir immer klarer wird, was bedeutet, dass du in Jesus bist und Jesus in dir. Und wo du immer mehr zulässt, dass Gott dich reduziert auf Jesus und er dein Leben, deine Gerechtigkeit ist. Da wirst du erleben, dass Jesus dich gleichzeitig oder das, was du tun kannst, gleichzeitig maximiert auf das, was Jesus tun kann. So wie Petrus das hier lebt. Petrus war sich bewusst, ich bin reduziert auf Jesus. Gold und Silber habe ich nicht. Eine Nacht voller Fischen bringt mir nichts. Aber was ich habe, ist Jesus. Und das ist eine Maximierung sondergleichen. Was ich habe, das gebe ich dir, den Überfluss von Jesus. Steh auf und geh umher. Das ist der Weg, den Jesus mit dir und mit mir einschlagen möchte. Und viele Situationen, in denen du dich befindest, wenn du ein Stück zurücktrittst und mal darüber hinaus guckst, dass es dir darin irgendwie gerade nicht so gut geht, kannst du wahrscheinlich diese Züge finden, dass Jesus vielleicht auch gerade einfach dabei ist, dir beizubringen: Ich bin's und nicht du. Ich reduziere dich auf mich, damit was dein Leben ausmacht, maximiert ist auf das, was ich tun kann. Ich glaube, das ist mit die Quintessenz dessen, was Jesus uns lehrt, in so vielen kleinen Details, die er uns beibringt und Offenbarungen, die er uns schenkt. Und das müssen wir durchleben. Das können wir nicht in der Predigt hören oder theologisch verstehen und dann denken, ah ja, so ist das, sondern das werden wir durchleben. Und das ist der Weg, der immer heller und heller wird und der immer herrlicher und herrlicher wird und immer kraftvoller und kraftvoller. Und das fasziniert mich. Mich fasziniert das Herz von Jesus in dieser ganzen Geschichte, wie er Petrus zurückgewinnt und auf was für eine sanfte Art und Weise er den Weg von Petrus irgendwie einfach respektiert. Und respektiert, dass Petrus noch nicht so herrlich ist wie in Apostelgeschichte 3, in Johannes 21 noch nicht so herrlich wie in Apostelgeschichte 3, aber Jesus einfach diesen Weg mit ihm geht. Und ich möchte dich ermutigen, Jesus geht auch mit dir diesen Weg. Und nicht du musst das alles machen, sondern deine Aufgabe ist es, hinzugehen und zu frühstücken mit Jesus. In ihm zu bleiben und an ihm zu bleiben. Und ihn anzuschauen und wenn er sagt, rechte Seite, Netz auswerfen, rechte Seite, Netz auswerfen. Okay? Und dein Weg mit ihm wird immer heller und heller werden bis zum Morgenlicht. Jesus, danke dafür. Danke, dass du uns treu bist. Herr, danke, dass die Grundlage deiner Treue nicht unsere Treue ist, sondern deine Gnade. Danke, dass du uns einhüllst in deine Gnade, dass du uns verfolgst mit deiner Gnade, dass wir in deiner Gnade stehen. Herr, in deiner Gnade hast du uns berufen, hast du uns errettet. Deine Gnade gestaltet unseren Weg und führt uns nach Hause, bis wir bei dir sind und dich sehen von Angesicht zu Angesicht. Und wir sind so sicher in deiner Hand und wir danken dir für dein Versprechen, dass unser Weg heller und heller werden wird. Und wir sagen dir das heute Morgen, Herr, wir wollen mehr von dir und weniger von uns. Ich möchte zulassen, Herr, dass du mich immer mehr reduzierst auf dich. Herr, ich möchte diesen Stolz gehen lassen, etwas außerhalb von dir sein zu wollen. Herr, ich möchte lernen, wie Paulus zu sagen, mein Leben ist Christus und Sterben ist mein Gewinn. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Mein Leben ist reduziert auf Christus. Herr, und wir wollen erleben als Gemeinde, wie du unser Tun maximierst auf das, was du tun kannst, weil wir nicht mehr in unseren Möglichkeiten fischen, sondern auf dein Wort hin. Jesus, wir lieben dich, du bist ein so guter Gott. Amen.